Bevor ich reagieren kann, schnappt sie sich ein Messer aus meinem Aktenkoffer und rennt ins Bad. Sie steht hinter Calhoun und seine Augen werden vor Angst immer größer, denn er weiß so gut wie ich, was gleich passieren wird. Der Stuhl unter ihm wackelt hin und her, als er versucht, seitlich auszuweichen, doch das hilft ihm nichts. Sie hält ihm das Messer an die Kehle und sieht mir in die Augen. Mein Blick wandert von den Augen des Detective, der inzwischen zu Stein erstarrt ist, zu den Augen der Frau hinter ihm. In ihnen entdecke ich Vergnügen, eine Art Genuss. Nicht über das, was sie gleich einem Kopf, sondern über das, was sie meinem Zeugen antun wird. Ich habe kaum einen Schritt gemacht, doch jetzt wage ich es nicht, noch näher zu kommen. »Denk drüber nach, Melissa«, sage ich und verhasple mich fast bei diesen Worten. Ich hebe die Arme, die Handflächen nach vorn gerichtet. »Überleg dir gut, was du tust.« Calhoun versucht, ihr einen flehenden Blick zuzuwerfen, und als Melissa das Messer von seinem Hals nimmt, verwandelt sich sein Flehen in Erleichterung. Und dann in Grauen, als er das Messer plötzlich auf seine Brust zurasen sieht. Seine Augen funkeln vor Angst, und dann ist das Funkeln plötzlich verschwunden, als das Messer in seinen Körper eindringt. Im selben Augenblick gibt er ein Geräusch von sich, eine Mischung aus Gurgeln und Grunzen, und er zerrt noch heftiger an seinen Fesseln, als hätte er nicht eine Messerklinge in seiner Brust, sondern eine Hochspannungsbatterie, die ihm neue Energie verleiht. Doch selbst auf die Art hat er nicht genügend Kraft, das Seil und das Klebeband zu zerreißen. Der Stuhl schaukelt vor und zurück, als ihn Calhouns Körpergewicht über den Boden tanzen lässt. Blut spritzt aus seiner Brust. Es sammelt sich um die Messerklinge und breitet sich rasch auf seinem Hemd aus. Melissa lässt das Messer in seinem Körper stecken, tritt zurück und schaut ihm zu. Blut ist bis an den Spiegel und sogar an die Decke gespritzt. Er versucht, immer mehr davon hervorzuwürgen, doch weil das Klebeband seinen Mund verschließt, ist das unmöglich. Er bekommt kaum noch Luft. Sein Gesicht wird rot und ich weiß nicht, ob er erstickt oder verblutet. Die Vorderseite des Klebebands, das als Knebel dient, rötet sich. Sein rotes Gesicht wird purpurn, so purpurn wie der Himmel, den ich im Park gesehen habe, als einer meiner Hoden zu Brei gequetscht wurde. Der Stuhl hüpft immer schneller über den Linoleumboden, die Stuhlbeine führen eine Art Stepptanz zu einer unhörbaren Musik auf. Calhouns Augen sind so weit aufgerissen wie nur möglich, und in ihnen sehe ich alle Art von Angst und Wissen, Angst vor dem Tod, Wissen darum, dass genau dies seine letzten Sekunden auf dieser Welt sind. Er sieht mich an, und ich glaube, er will, dass ich ihm helfe, aber ich bin nicht sicher. Ich stehe regungslos da, unfähig, irgendwas zu tun, um ihn zu retten. Sein Hals schwillt an, und sein Mund ist voller Blut. Es ist eine Art Wettrennen, was ihn zuerst umbringt, die Stichwunde oder die fehlende Luft. Und als der Stuhl aufhört zu tanzen, Calhouns Kopf nach vorne sackt und sein rasselnder Atem auf unheimliche Weise verstummt, kann ich nur raten. Ich stehe mit offenem Mund da. Die Zunge hängt mir fast heraus und der Schweiß tropft mir von der Stirn. Du blöde Schlampe, kann ich gerade noch flüstern. Wie konntest du nur so etwas tun? Sie streckt den Arm aus und zieht das Klebeband ab. Ein Schwall Blut strömt zwischen Calhouns Lippen hervor und ergießt sich über sein Hemd. Es überrascht mich, dass du geglaubt hast, ich würde es nicht tun. Ich habe doch gesagt, keine Tricks. Nein, das hast du nicht gesagt. Tja, dann hättest du von dir aus drauf kommen sollen. Ich will immer noch mein Geld. Ich hab es nicht. Besorg es. Ich sehe zur Leiche. Vielleicht lebt er noch, flüstere ich. Ich will gerade zu ihm gehen, um nachzusehen, als sie mich aufhält. Vielleicht, stimmt sie zu, packt das Messer und zieht es raus. Nicht, sage ich mit schwacher Stimme. Sie beugt sich vor und lauscht auf seinen Herzschlag. Ich weiß nicht, ob sie was hört oder nicht. Dann zieht sie ihm die Klinge über die Kehle und macht einen Schritt nach hinten, drückt einen Finger in die Wunde und steckt sich denselben Finger in den Mund. Sie lutscht das Blut ab. Falls er noch nicht tot war, jetzt ist er es auf jeden Fall. Und wenn du nicht willst, dass die Polizei dich am Montag am Arsch hat, würde ich vorschlagen, dass du mir das Geld bringst. Gib mir 4 Stunden. Melissa sieht an ihrer Jacke runter und entdeckt einige Spritzer Blut. Sie zieht die Jacke aus. Ihre Brustwarzen recken sich nach vorne, als hätte sie sich kleine Münzen vorn in den BH gesteckt. Sie zieht das Messer noch einmal über die Kehle des Toten, wobei ein schmatzendes Geräusch entsteht, als liefe jemand mit nassen Schuhen vorbei. Dann tritt sie hinter ihn und schneidet die Seile und das Klebeband durch. Sie lässt das Messer zu Boden fallen, hebt einen von Calhouns Armen und legt sich seine Hand auf ihre linke Brust. Sie stöhnt leise. Als sie mich wieder anschaut, lächelt sie. Willst du es auch mal versuchen? Versprichst du, dass du mir keine runterhaust? Nein, du Idiot. Möchtest du mal sehen, wie er sich anfühlt? Er fühlt sich tot an. Wenn du das Geld schnell genug besorgen kannst, Joe, dann haben wir immer noch einen Deal. Wenn nicht, wirst bald du derjenige sein, der sich tot anfühlt. Wo und wann? Sie lässt den Arm los und sieht auf die Uhr, wobei sie im Kopf ihren eigenen Zeitplan überschlägt. Um 10, in unserem Park. Verspäte dich nicht. Unser Park, natürlich. Ich werde nicht zu spät kommen. Ich werde da sein. Keine Tricks, Joe. Keine Tricks. Dann dreht sie sich um und geht. Und ich bin allein mit einer nutzlosen Leiche. Allzeit bereit. Das gute alte Motto der Pfadfinder. Es gilt für alles im Leben. Es ist gleichbedeutend damit, immer seine Hausaufgaben zu machen. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Ich bleibe noch ein paar Minuten lang am Fenster stehen, bis ich überzeugt bin, dass Melissa nicht zurückkommen wird, und richte dann die Fernbedienung auf den Kleiderschrank. Ich drücke auf einen Knopf und schalte so die Videokamera aus, die darin läuft. Die Videokamera des verkrüppelten Mädchens. Ich spule das Band zurück und setze mich dann auf den Bettrand, um ihrem kleinen Sucher die Aufnahmen des heutigen Abends anzusehen. Genau wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe den Rekorder erst eingeschaltet, als ich in die Ecke des Schlafzimmers gegangen bin. Die Linse der Kamera war so eingestellt, dass sie den größten Teil des Zimmers erfasste, wozu auch das Bett gehört. Ich sehe mir weiter das Band an. Ich erkenne Melissa, die über die Bettdecke streicht und kurz darauf die Badezimmertür öffnet und den Polizisten ermordet. Aufgrund des Kamerawinkels bin ich nirgendwo zu sehen. Hätte die Kamera mich aufgenommen, hätte ich diesen Teil herausgeschnitten. Sieht so aus, als könnte ich mir das sparen. Ich ziehe die Waffe des Detectives aus dem Hosenbund und lege sie so aufs Bett, dass ich sie leicht erreichen kann. Die Pistole ist entsichert. Sie war es schon den ganzen Abend über. Als Schutz vor Melissa, falls irgendwas schiefgelaufen wäre. Doch alles lief wie am Schnürchen. Melissa hat nicht alle Fesseln des Polizisten durchtrennt, also nehme ich mir ein Messer und erledige das. Der Geruch nach Pisse und Tod steigt mir in die Nase, während ich die schwere Leiche ins Schlafzimmer schleppe, wobei ich sorgfältig darauf achte, dass meine Kleider kein Blut abbekommen. Als ich ihn aufs Bett hiefe, schaukelt er einmal auf und ab, bevor er ruhig liegt. Auf der Suche nach etwas, in das ich die Leiche wickeln kann, sehe ich mich im Zimmer um. Weil das Blut durch die Laken sickern würde, gehe ich ins Bad und reiße den Vorhang von der Dusche, wobei die Plastikringe in alle 4 Himmelsrichtungen davonfliegen. Ich rolle ihn in den Vorhang ein. Am Ende habe ich einen merkwürdig aussehenden Kokon vor mir, ein bisschen wie die Dinger, aus denen in einem billigen Science-Fiction-Film der 50er Jahre ein Monster geschlüpft wäre. Er liegt praktisch in einer Fruchtblase, während sein Blut die Innenseite des Vorhangs beschmiert. Ich gehe wieder ins Bad, spüle das Messer ab, mit dem Melissa ihn umgebracht hat, und lege es zurück in meinen Aktenkoffer. Ich packe den Kokon bei den Füßen und schleife ihn nach unten, wobei sein Kopf gegen jede Treppenstufe schlägt. Dann ziehe ich ihn über den Boden in die Garage. Blut sickert aus dem Vorhang und hinterlässt Flecken auf dem Teppichboden, weil es mir nicht gelungen ist, ihn ordentlich einzupacken. Männer können nichts verpacken, eine bekannte Tatsache. Ich lasse ihn auf dem Garagenboden liegen, schalte das Licht an und sehe mich um. Alle Werkzeuge, die ich normalerweise in meinem Geschäft benutze, sind vorhanden. Ich greife nach einem Benzinkanister aus Plastik, der neben dem Rasenmäher steht, und schüttle ihn. Er scheint fast voll zu sein. So um die 15 Liter. Ich trage ihn zurück ins Haus. Die Idee ist einfach. Feuer ist zwar nicht gerade idiotensicher, wenn man alle Beweise beseitigen will, aber es ist natürlich viel sicherer, als das Haus von oben bis unten sauber zu machen. Mit Hilfe eines Luminol-Tests könnte man auch nach dem Putzen noch rausfinden, an welchen Stellen Blut aufgewischt wurde, und dann ließe sich leichter eine Verbindung zu Kalun herstellen. Feuer bietet eine viel bessere Garantie dafür, dass man nichts mehr finden wird. Natürlich ist es keine besonders gute Idee, die Leiche an Ort und Stelle zu verbrennen. Damit sich das Feuer bis auf die Knochen durchfrisst, braucht es eine extreme Hitze. Und je nachdem, wie schnell die Nachbarn die Feuerwehr rufen, ist die Chance, dass die Leiche vor deren Eintreffen vollständig zur Asche verbrennt, ungefähr so groß wie die, dass mein Hoden nachwächst. Der Pathologe wird die Leiche untersuchen. Die aufgeschlitzte Kehle, den gebrochenen Kiefer. Vielleicht findet er sogar noch einige Rückstände des Klebebands im Gesicht und Reste des verkohlten Seils an den Hand- und Fußgelenken. Selbst wenn die Leiche bis aufs Skelett verbrennt, würde er die gezackten Kanten im Brustbein entdecken, die von dem Stich mit dem Messer stammen. Sie würden herausfinden, dass Kalun ermordet wurde und man ihm was anhängen wollte. Ich schraube den Verschluss des Kanisters auf und verschütte Benzin auf dem Bett und dem Teppichboden. Sofort steigt mir der Geruch in die Nase. Ein paar Sekunden lang finde ich ihn ganz angenehm, doch dann wird mir rasch übel und ich würde mich am liebsten übergeben. Als das Zimmer so sehr mit Benzin durchtränkt ist, dass es schnell in Brand geraten wird, gehe ich durch die anderen Zimmer im Obergeschoss, wobei ich eine Benzinspur hinter mir herziehe. Dasselbe mache ich auf der Treppe und im Erdgeschoss. Ein wenig Benzin hebe ich mir für die Fahrt auf. Ich öffne den Kühlschrank, Suche nach einem Bier, finde keins und nehme mir stattdessen ein Glas Wasser. Dann hole ich meinen Aktenkoffer von oben und begebe mich nach draußen. Ich atme ein paar Mal tief durch, um frische Luft in meine Lungen zu pumpen. Dann spucke ich aus, um den Benzingeschmack loszuwerden. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Der Wagen, den ich gestern nach der Arbeit gestohlen habe, steht immer noch ein paar Blocks entfernt an der Stelle, wo ich ihn zurückgelassen habe. Ich fahre zum Haus und rückwärts in die Garage, schließe die Garagentür und verstaue die Leiche im Kofferraum. Ich wollte eigentlich nicht riskieren, heute Nacht mit einem gestohlenen Auto herumzufahren, doch jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Würde ich mit einer in einen Duschvorhang gewickelten Leiche über der Schulter durch die Straßen marschieren, wäre das unter Umständen doch etwas verdächtig, sogar in dieser Stadt. Ich suche nach einem Streichholz, finde aber keins. Wieder erweist sich, wie praktisch der Zigarettenanzünder aus dem Auto ist. 30 Sekunden später glüht er rot. Ich halte ihn in der Garage gegen einen Lappen, der sofort zu brennen anfängt, und dann werfe ich den Lappen ins Haus. Das Feuer breitet sich über den Boden aus, klettert die Wände hoch und rast die Treppenstufen hinauf. Es kommt aus dem Nichts und erfüllt jedes Fleckchen mit Leben. Es ist quicklebendig und hungrig. Ich brauche es nicht zu überwachen. Der Rest sollte ein Kinderspiel sein. Ich öffne die Garagentür und fahre raus auf die Straße. Durch den Rückspiegel werfe ich noch einen Blick auf das Haus, aber ich kann nirgendwo Anzeichen für Feuer entdecken. Ich mache mir nicht die Mühe, darauf zu warten. Während ich die Stadt hinter mir lasse, schalte ich die Stereoanlage ein und höre dasselbe Lied, das in Angelas Schlafzimmer lief, an dem Tag, als ich sie umgebracht habe. Das kann nur ein Omen sein. Ein gutes, meiner Ansicht nach. Ich kann nicht anders. Ich muss einfach mitsummen, während ich Richtung Norden fahre. Ich bin bester Laune. Es ist ein milder Abend und alles läuft gut. Das Leben ist herrlich. Heute Nacht werde ich nach einem idealen Ort suchen, um die Leiche zu beseitigen. Ich kann es mir nicht erlauben, dass man sie findet. Ich fahre durch die Ebenen von Canterbury auf der Suche nach einem dieser verrückten Feldwege, die scheinbar ins Nichts führen. Eine Stunde später finde ich einen. Ein Drahtzaun versperrt den Zugang. Ich knacke das Schloss. Als ich irgendwann weit genug gefahren bin, halte ich an, öffne den Kofferraum und ziehe den Kokon zwischen die Bäume. Ich verbringe eine halbe Stunde damit, mit Hilfe einer Schaufel, die ich aus der Garage ausgeliehen habe, eine knietiefe Grube zu graben. Ich trage immer noch meine Handschuhe. Wieder fühlen sich meine Finger an wie nasses Gummi. Als das Loch tief genug ist, trete ich der Leiche in die Seite, sodass sie mit einem dumpfen Plumps ins Grab fällt. Das ist ein Land, in dem man immer mehrere Möglichkeiten hat. Wenn ich die Grube nicht zuschütte, wird die Leiche schneller in der Sonne verrotten und allerlei kleine Tiere, die hier draußen leben, werden dafür sorgen, dass sämtliche Beweismittel rasch in ihrem Magen landen. Doch es gibt ein gewisses Risiko. Sollte irgendein Hinterwäldler von Bauer vorbeikommen, dürfte er die aufregendste Entdeckung seines Lebens machen. Ich klettere in die Grube und schlitze mit einem Messer den Kokon auf. Mit der Gartenschere und einer Zange und später mit einem Hammer beseitige ich seine Zähne und seine Fingerspitzen. Ein grässlicher Job. Also pfeife ich bei der Arbeit vor mich hin und im Endeffekt ist die Schweinerei dann doch nicht ganz so groß, wie ich befürchtet habe. Ich halte die Werkzeuge und die entsprechenden Körperteile von mir weg, so dass ein geringeres Risiko besteht, mich mit Blut zu beschmieren, doch ganz vermeiden kann ich es nicht. Nach einer Weile habe ich einen gewissen Rhythmus gefunden und die Zeit vergeht schnell. Ich werfe Zähne und Finger in einen eigenen Plastikbeutel und lege noch seine Brieftasche und seinen Dienstausweis dazu. Dann gieße ich das restliche Benzin über die Leiche, stecke mit Hilfe des Zigarettenanzünders einen weiteren Lappen in Brand und werfe ihn auf die Leiche. Es riecht wie bei einem Barbecue. Nach 15 Minuten ist das meiste von ihm verbrannt. Ich fange wieder an zu pfeifen, schaufle das Loch zu, trete die Erde fest und verstreue Blätter und ein bisschen abgestorbenes Gras darüber. Ich gehe zum Wagen und werfe Daniela Walkers Spaten in den Kofferraum. Etwa einen Kilometer von meiner Wohnung entfernt halte ich an, verschütte überall im Wagen Benzin und zünde ihn an. In diesem Teil der Stadt wird sich niemand die Mühe machen, die Feuerwehr zu rufen. Den Rest des Weges zu meiner Wohnung lege ich zu Fuß zurück. Die Videokamera und den Plastikbeutel trage ich bei mir. Es ist 9:30. Ich habe immer noch eine halbe Stunde. Ich mache 2 Kopien des Bandes, obwohl ich nur eine brauche. Eine davon verstecke ich in meiner Wohnung. Die zweite lege ich in meinen Aktenkoffer, um sie später an einen sicheren Ort zu bringen. Ich nehme das Bargeld aus der Brieftasche des Detectives und stecke es ein. Dann werfe ich die Brieftasche wieder in den Plastikbeutel. Die Finger werde ich später durch den Fleischwolf drehen und an die Nachbarshunde verfüttern. Den Zähnen werde ich mich mit einem Hammer widmen.